Vers 27 folgen die Frage des Ehebruchs, Vers 33 die Frage von Meineid und Rache, Vers 34 die Frage der Feindesliebe und dann in Kapitel 6 ab Vers 1 das richtige Verhalten zum Beten und ab Vers 9 das Vaterunser. So der Überblick, der Zusammenhang, in dem der Text eingebettet ist, den wir heute Morgen etwas näher betrachten wollen. Da handelt es sich nämlich um die Seligpreisungen. Ein durchaus bekannter, vielleicht einer der bekanntesten Abschnitte im Neuen Testament überhaupt, allerdings auch ein recht verwirrender Abschnitt. Und verwirrend einfach deshalb, weil da Dinge drinstehen, die in einem krassen Gegensatz zu unserer Umgebung und zu unserer Zeit stehen. Da würde das dann ja eher heißen, selig die Reichen, denn sie werden viel genießen können. Selig diejenigen, die immer feiern können und fröhlich sind, denn die haben was vom Leben und so, nicht? Und hier sehen wir jetzt eine total Anti-Stellung dagegen. Wir müssen eigentlich sagen, versteht ihr überhaupt, was der sagt, Jesus hier? Das ist doch vollkommen unvernünftig. Also das entspricht ja alles gar nicht dem, was wir um unserer Zeit herum hören. Und da merken wir natürlich auch, wie stark wir in die Versuchung hineinkommen können, nämlich genau so zu denken wie unsere Umgebung. Und dass wir dann diese Widerstände der Seligpreisungen einfach etwas glatt bügeln, nicht? Also sagen, naja, das ist eigentlich alles gar nicht so gemeint. Das ist vielleicht nur, naja, der Trost der Hoffnungslosen, die sowieso da irgendwo in den Slums mal niederleben, die es ja nicht besser gehen kann, naja, denen sagt Gott noch, also bleibt mal schön da unten und irgendwann wird es euch auch mal im Himmel besser gehen. Aber das ist damit ja gar nicht so gemeint. Sondern hier will Jesus tatsächlich uns vor Augen führen, bei Gott gelten total andere Maßstäbe als bei uns. Sicherlich, wir werden jetzt die einzelnen Verse durchsprechen und uns werden manche Dinge hoffentlich auch dabei klarer werden. Ich denke, wir könnten das Ganze überschreiben mit unsere Ohnmacht ermöglicht das Handeln Gottes. Oder selig sind diejenigen, die sich ihrer eigenen Ohnmacht bewusst werden, denn dann kann Gott durch sie wirken. Oder irgendwie so könnten wir, denke ich, die Gesamtausrichtung der Seligpreisungen zusammenfassen. Also nicht, dass wir auf uns bauen, sondern dass wir unsere Grenzen, unsere Begrenztheit, auch die Gefallenheit der Welt, in der wir leben, erkennen, um uns dann umso mehr auf Gott ausrichten zu können. Bevor ich nun auf die einzelnen Verse zu sprechen komme, möchte ich ein paar einleitende Worte über die Bergpredigt Jesu generell sagen. Die Bergpredigt ist eine der ausführlichsten Reden Jesu, die uns so zusammengefasst sind. Hier finden wir die Lehre Jesu in ganz konzentrierter Form. Jesus, möglicherweise sind an dieser Stelle auch andere Reden Jesu aufgenommen. Das liegt einfach daran, da Matthäus ja nicht streng chronologisch vorgeht in allen Punkten, sondern vielfach Themen zusammenfasst und so, dass möglicherweise Aussagen, die Jesus auch an anderen Orten getroffen hat, hier mit eingeflossen sind. Es wird deutlich, dass die sich hierbei nicht nur um eine allgemeine Predigt handelt, sondern, so wie es manche Theologen gesagt haben, hier wird das Grundgesetz des neuen Bundes Gottes mit den Menschen weitergegeben. Also, dass ganz grundsätzliche Überlegungen unserer Beziehung zu Gott hier ausgedrückt werden. Es geht nicht darum, dass Jesus eine neue Gesetzlichkeit aufrichtet, wie die Pharisäer das getan haben. Also sagen, jetzt ich sage euch, das sind die Gebote, wenn ihr danach lebt, dann werdet ihr errettet werden. So geht es ja gerade nicht, sondern immer wieder führt uns Jesus in der Bergpredigt an unsere Grenzen, wo wir erkennen, wir können dem Anspruch Gottes des Alten Testaments und auch dem, den Jesus aufnimmt, ja gar nicht entsprechen. Jesus erfüllt vielmehr das Gesetz. Er richtet kein neues Gesetz auf, er erfüllt das Gesetz Gottes und macht damit den Weg frei, dass wir, ohne selbst alles erfüllen zu müssen, einen Zugang zu Gott bekommen. Er wendet sich da und dort tatsächlich auch gegen Aussprüche, von denen wir manchmal annehmen, dass sie das Alte Testament betreffen, die aber in erster Linie sich mit der Interpretation der Rabbiner auseinandersetzen, die das Alte Testament verfälscht und in ihre theologischen Rahmen eingepresst haben. Also immer wieder, wenn wir dann lesen von Jesus, wo dann steht, die Alten haben euch gesagt, aber ich sage euch, dann wendet sich das nicht in erster Linie gegen das Alte Testament, sondern gegen die Interpretation der Rabbinen des Alten Testaments. Das sehen wir an einigen Stellen, können wir das nachvollziehen, eben beispielsweise, du sollst deinen Nächsten lieben und so und deinen Feind hassen und so, das steht ja im Alten Testament so nicht drin. Das war eine Interpretation der Rabbinen. Oder die Frage ja, wer hat dann die Ehe gebrochen? Derjenige, der jetzt da das vollzieht? Oder dann sagt Jesus, nein, sondern schon, wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Und im Grunde genommen ist auch das schon alttestamentlich, Alle von uns, die einmal die 10 Gebote auswendig gelernt haben, die werden wissen, dass das letzte Gebot nämlich gerade das beinhaltet. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Weib, Vieh, Haus und was sein zu sein. Also merken wir, in einer ganz zentralen Aussage finden wir genau das enthalten. Jesus verschärft das nicht noch, sondern er weist nur neu darauf hin. Die Rabbinen haben versucht, sich einen angenehmen Weg zu schaffen, indem du bestimmte Gesetze einhältst und der Rest ist dann egal. Und da sagt Jesus, nee, eigentlich ist das nicht so. Aber nicht, damit wir jetzt versuchen, auch noch das einzuhalten, sondern um uns deutlich vor Augen zu führen, wir können es gar nicht. Wir müssen vor Jesus erstmal bankrott erklären, um dann neu wieder anfangen zu können, ohne Selbstgerechtigkeit. Die Bergpredigt ist damit keine politische Norm oder eine Lebensmaxime für eine kleine extreme Gruppe, die irgendwo zurückgezogen in einem Kloster lebt. Keine Mönchsregel ist das, sondern es geht vielmehr davor, Gottes Denken an uns heranzutragen, was allgemein für jeden von uns gilt, aber uns auch gleichzeitig unsere Unzulänglichkeit vor Augen führt. Nun, wenn wir dann in Kapitel 5, Vers 1 lesen, dann die Einleitung zu der Bergpredigt. Da lesen wir: Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Also erst einmal, wir sehen, die Bevölkerung, die ist bereit, die will jetzt gerne etwas aufnehmen. Wir sehen dazu noch, dass die Jünger in erster Linie um ihn herum sind. Also die stehen bzw. sitzen dann um ihn herum. So merken wir auch, dass die Seligpreisungen sich nicht an irgendjemanden richten, sondern in erster Linie an die Jünger richten. Und die Bevölkerung, das Volk ringsherum, hört dabei mit zu. Insofern können wir dann die Seligpreisungen, das Vaterunser und auch viele andere Dinge erst richtig verstehen. Denn natürlich ist nicht jeder, der aus irgendeinem Grund leidet, selig gepriesen, wenn wir das hier sehen, sondern derjenige, der Jesus Christus kennt und im Glauben, wie uns das hier auch die letzten der Seligpreisungen deutlich machen, leidet, der wird selig gepriesen. Es geht also um diejenigen, die bereit sind, Jesus nachzufolgen, die schon den ersten Schritt in den Glauben getan haben und nicht für alle Menschen um uns herum, die damit gleicherweise angesprochen werden. Wir sehen, er tritt auf einen Berg, sehr wahrscheinlich, damit er dort gut gehört wird, aber nicht nur das. Wir lesen dann auch, und so müssten wir es korrekt übersetzen, nachdem er sich gesetzt hatte, fing er an zu lehren. Wir lesen ja nur in einem Nebensatz, er setzte sich. Jetzt verstehen wir das vielleicht, naja, er ist müde und deshalb setzt er sich dabei hin. Das ist nicht ganz so. Hier steckt eine ganze Geschichte dabei hier dahinter, die wir heute noch in einem kleinen Maße verstehen können. Es war nämlich für einen Rabbi der damaligen Zeit ganz normal, wenn er eine wichtige Lehre verkündet hat, dass er sich dann dabei gesetzt hat. Übrigens finden wir das heute noch in einigen Überlieferungen, auch in unserer Umgebung. Wir sprechen beispielsweise von dem Lehrstuhl des Professors. Ja, und jetzt könnt ihr an eine Universität gehen und fragen, ja, wo ist denn der Lehrstuhl? Dann sagen sie, also hier ist das Seminar von da und da. Dann sage ich, ja, wo ist denn der Stuhl jetzt, nicht? Und ja, dann werden die Leute euch nur Kopfschütteln anschauen und sagen, ja, Stuhl, es gibt hier keinen Lehrstuhl, von dem aus geredet wird. Im Mittelalter war das noch üblich, dass der Professor bei den Vorlesungen nicht gestanden hat, sondern gesessen hat, eben gerade auf dem Lehrstuhl. Und alle Aussagen, die er von dem Lehrstuhl ausgemacht hat, die waren eben Lehre. Das war nicht nur seine Meinung, die er irgendwo am Stammtisch vertreten hat, sondern das war das hochoffizielle Lehre. Wir kennen das auch noch weiter, dass beispielsweise der Papst, der Ex-Cathedra spricht, das ist eben von dem Lehrstuhl aus, und dann ist er unfehlbar nach katholischer Lehre. Und das heißt, nicht jede Aussage des Papstes ist unfehlbar, sondern nur die er als hochoffizieller katholischer Lehrer, als Oberhaupt der katholischen Kirche trifft. Die sind nach katholischer Auffassung unfehlbar. Und da merken wir auch wieder, da ist es eben derjenige, der von seinem Lehramt Gebrauch macht, der setzt sich jetzt, das ist ein besonderer Ausdruck. Und das merken wir, das ist übrig geblieben von dieser rabbinischen Auffassung, die auch zur Zeit Jesu da waren. Und deshalb merken wir, wenn Jesus sich hier gesetzt hat, jetzt so dann setzt er an zu einer Lehraussage, die eine ganz besondere Bedeutung für seine Umgebung haben soll. Und das erkannten sowohl seine Jünger als eben auch die Bevölkerung, die um ihn herum stand. Das Ganze geht auch noch weiter in Vers 2. Manchmal lesen wir über solche Dinge gerne hinweg, weil sie uns nicht so auffallen. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Nun, zum einen könnten wir jetzt denken, das ist ja alles hier doppelt und dreifach gemoppelt, nicht? Also er lehrte und er sprach und er tat seinen Mund auf. Und zum einen ist es so, dass das eben sprachlich damals für die Leute schön klang, einfach wenn man Sachen doppelt genannt hat. Aber es hat auch noch eine besondere Bedeutung. Denn jeder dieser einzelnen Aussagen bezeichnet einen besonderen Aspekt. Also das Lehren, dass es hier eben nicht nur um eine lockere Unterhaltung geht, sondern um eine Lehre. Das Mund auftun, beziehungsweise das Sprechen, jetzt beginnt das Ganze, was er zu sagen hat. Und Er tat seinen Mund auf, das griechische Wort, das dahinter steckt, meint eine feierliche, gewichtige Aussage machen. Also das heißt, nicht damit zu tun, nur einfach zu sagen, ich mache den Mund auf, dann passiert irgendwas, sondern ich mache eine ganz besonders wichtige Aussage. Das wurde in der heidnischen Umwelt beispielsweise gebraucht, wenn so ein Opferpriester ein Orakel gesagt hat, also was für die Bevölkerung wichtig war für die Zukunft, soll man einen Kriegszug führen oder nicht, dann hat er ein Orakel gesagt und das wurde mit solchen Worten eingeleitet. Das bedeutet so viel wie jemand, der wirklich sein Herz ausschüttet über das, was ihm ganz innig wichtig ist. Das bedeutet das auch. Die Form, in der das geschrieben ist, der Imperfekt, meint, und das ist eine Form, die wir in der Weise gar nicht ganz genau gleich ausdrücken können, dass etwas, was in der Vergangenheit ständig wiederholt wird, auch in der Gegenwart fortgesetzt wird. Wir könnten sagen, eine gewohnheitsgemäß ausgeführte Tätigkeit ist damit gemeint, mit diesem Wort. Das bedeutet, wir könnten das eigentlich so zu übersetzen wie das, was er zu lehren pflegte oder das, was er gewohnt war zu lehren, das trug er jetzt vor. Und da merken wir, die Bergpredigt ist eine Zusammenfassung von dem, was Jesus auch an anderen Orten immer wieder wiederholt hat. Es ist nicht eine einmalige Aussage, sondern hier ist ein Kern seiner Predigt, die er hier und an anderen Orten in gleicher Weise gehalten hat. Nun, dann finden wir dieses jetzt Makarios, selig sind die, oder manche Bibelübersetzer übersetzen das auch wie glückselig sind die. Das ist ein Verb, was wir eben an verschiedenen Stellen auch im Alten Testament finden, so im Psalm 84, Vers 5 und folgende, wo die neu angekommenen Pilger glücklich geheißen werden. Also glücklich sind die, die das und das tun. Wir können das auch gleich mal aufschlagen, Psalm 84, nur um zu sehen, eben diese Form der Aussage gab es also auch schon im Alten Testament. Psalm 84, Abvers 5, da lesen wir nämlich: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Also dieses Wohl denen, das ist genau dasselbe, was wir hier bei den selig sind die haben. Das ist also dasselbe Wort, was dahinter steckt, was damit gemeint ist, natürlich in der griechischen Übersetzung, weil das Alte Testament ja auf Hebräisch geschrieben ist. Allerdings, das, was wir relativ selten finden, ist, dass jetzt eine Person direkt angesprochen wird. Meistens gibt es mehr so allgemeine Lebensregeln im Alten Testament, die so eingeleitet werden. Es fehlt übrigens auch an dieser Stelle das Verb vollkommen. Dieses selig sind die steht im Griechischen nicht. Das kann man im Deutschen nicht machen, da wäre das ein unvollständiger Satz. Im Griechischen geht das. Das bedeutet aber noch viel mehr so, dass hier eine Zustandsbeschreibung ausgesagt wird. Sozusagen eine ganz enge Verbindung zwischen dem, der jetzt beschrieben wird, und dem, was daraus folgt. Also es ist nicht so, dass eben hier nur ein allgemeiner frommer Wunsch ausgedrückt wird oder eine verschwommene Prophezeiung, sondern dass jemand beglückwünscht wird zu dem, was eigentlich schon ist. Also eine Beschreibung zu sein, die sind schon so. Vielleicht haben Sie es noch nicht gemerkt, aber es ist eigentlich so. Wir könnten das Ganze zusammenfassen, vielleicht, welch eine Seligkeit, Christ zu sein oder so ähnlich. Auch das trifft es natürlich nicht ganz genau, aber so ähnlich. Es soll vor Augen geführt werden, wie die Christen dort leben. Makarios, so wurden im Griechenland auch eigentlich nur die Götter bezeichnet. Also die Götter, die sind richtig selig, die sind zufrieden, die sind glücklich, die haben alles. Das hatte man sonst von Menschen fast nie oder eben auch nie gesagt. Ein Gegensatz zu der irdischen Freude, die vergänglich ist, die durch unglückliche Umstände, Krankheiten, Misserfolge oder manchmal auch nur durch Wetterumschwünge bei Menschen bewirkt werden kann. Nicht? Irgendwie was Falsches gegessen und dann eine Blähung bekommen, fühlt man sich nicht mehr wohl. Nicht? Und da ist man nicht mehr Makarios und da wird gesagt, das ist alles weg. Das ist nicht dieses Vordergründige, sondern das bedeutet tatsächlich vollkommen in der Tiefe Gottes geborgen sein und dadurch glücklich zu sein. Nun, dieses selig, das haben wir auch im Psalm 1, Vers 1 gelesen, da ist das ja ganz ähnlich. Da kommen wir nun zu den Ersten, die selig gepriesen werden. Selig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Nun, wir merken, es geht jetzt nicht nur um diejenigen, die arm sind, obwohl uns das manchmal beispielsweise von Theologen der Befreiungstheologie vor Augen geführt wird. Ein Leonardo Boff beispielsweise aus Südamerika, der dann gesagt hat, also Gott hat eine Option für die Armen. Gott ist generell auf der Seite der Armen. Das heißt, wenn du arm bist, bist du schon ein Kind Gottes, egal ob du glaubst oder nicht. Das finden wir natürlich in der Bibel nicht. Hier steht ja auch in dem Zusammenhang ganz deutlich, selig sind die geistlich arm sind. Also nicht nur irgendwelche Arme, nicht nur dadurch, dass du weniger als dein Nachbar auf dem Konto hast oder ein kleineres Auto fährst, bist du deshalb Gott näher, nicht automatisch. In Südamerika führt es auch dazu, dass sie gesagt haben, also Gott ist generell auf der Seite der Armen, das heißt, die können auch ruhig die Reichen erschießen, um das Geld von denen zu bekommen. Und Gott rechtfertigt das schon, weil Gott ja immer sich für die Armen einsetzt. Ganz so ist das nicht. Auch im Alten Testament tut er das nicht pauschal, sondern eben für die armen Frommen, für die Armen, die sich für Gott einsetzen und deshalb leiden. Für die setzt er sich ein, aber nicht für Menschen, die pauschal einfach nur, weil sie wenig Geld haben, arm sind. Nun, wir wollen das Stück für Stück betrachten. Zum Ersten gibt es im Griechischen zwei Worte für diesen Begriff, den wir im Deutschen mit Armut oder Armsein wiedergeben. Da gibt es einmal den Begriff Penes. Der heißt so viel wie mit eigenen Händen etwas verdienen. Also jemand, der nicht von seinem Zinsen leben kann, nicht jemand, der andere für sich arbeiten lässt, sondern der mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdient, der keinen Überfluss hat, aber auch nicht in großem Mangel leidet. Dieses Wort wird hier nicht gebraucht. Dann gibt es ein weiteres Wort, nämlich das Wort Ptochos, und das wird hier gebraucht. Und das bedeutet so viel wie die völlige, regelrechte Armut. Jemand, der, und das kommt von dem griechischen Wort her, hocken, sich bückt, niederkauen. Jemand, der in die Knie gezwungen wird. Jemand, dem tatsächlich etwas fehlt. Wir merken, hier ist ein radikaler Ausdruck mit gemeint, unter dem wir wahrscheinlich mit Armut nicht fallen würden. Da würde auch kaum jemand darunter fallen, der in Deutschland unter der Armutsgrenze steht. Denn bei dem ist es meistens auch nicht so, dass der nun wirklich hungern muss in diesem Sinne, sondern dass er einfach nicht so viel hat wie die anderen um ihn herum. Das hebräische Wort, was für dieses im Alten Testament gebraucht worden ist, und Jesus hat ja wahrscheinlich ursprünglich das Ganze in Hebräisch bzw. Aramäisch vorgetragen, das Wort Ebion meint so viel wie ohne Einfluss, ohne Hilfe, ohne Ansehen zu sein, unterdrückt zu werden, mit Füßen getreten zu werden, keinerlei Einfluss haben, ohne alle irdischen Hilfsmittel ausschließlich auf Gott vertrauen müssen. Das war für den Juden ja klar. Denn hier ging es ja im Israel immer auch um geistliche Dinge. Das bedeutet, ich habe nichts mehr, an dem ich mich mit einer Sicherheit festhalten kann. Und deshalb werde ich automatisch dazu gezwungen, mein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Das ist ja klar. Nehmen wir das Beispiel, ich habe jetzt ein großes Bankkonto, ich habe einen vollen Kühlschrank und wie gesagt, ich bete dann, wie sehr stark ist das Vertrauen noch auf Gott, da ich ja weiß, ich kann mir meine Wünsche auch selbst erfüllen. Hier ist derjenige mal, der total arm ist und aufgrund dessen ganz auf Gott vertrauen muss. Derjenige, der demütig sich Gott unterordnet. Wir finden das gerade in dem Psalm an einigen Stellen. Psalm 34, Vers 7. Als der im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Also dieser, der im Elend, das ist dasselbe Wort, was meint, der in Armut ist, der arm ist. Als der zu Gott rief, dann erlöste er ihn aus allen seinen Nöten. Dem, der den Armen für immer, denn er wird den Armen nicht für immer vergessen. Psalm 9, Vers 19, dieser Arme, das ist wiederum hier gemeint, derjenige, der nichts hat, wo er sich selbst etwas aufbauen kann und deshalb ganz auf Gott vertraut. Das ist das Wort, was dahinter steckt. Oder Gott rettet den Elenden, Psalm 35, Vers 10 oder auch Psalm 107, Vers 41. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen, Psalm 72, Vers 4. Das ist das, was damit gemeint ist. Und so war es zur Zeit Jesu, dass manchmal der Ausdruck arm, die Armen, nicht nur auf den materiellen Zustand anspielten, sondern auch auf diese innige Verbindung Gott gegenüber. Nun, das ist aber nicht das Einzige, was hier steht. Es soll ja keine Mystifizierung oder Schwärmerei für eine Armut sein, sozusagen, jetzt werft alle Sachen von euch, zieht euch nur ein, nehmt das Bettlaken, was ihr da habt und jetzt campieren wir alle nur noch draußen und wir fasten nur noch und dann sind wir glücklich in unserer Freizeit. Nein, das ist damit ja nicht gemeint. Wir lesen ja auch den Zusammenhang, die sind arm, also das ist der Zustand, aber die in geistlicher Hinsicht, könnten wir sagen, arm sind. Die also in geistlicher Hinsicht sich in diesem Zustand befinden, wie das gerade von mir beschrieben worden ist, in materieller Hinsicht. Was bedeutet das? Nun, einige sagen, dann sind da bestimmt diejenigen gemeint, die etwas geistig minder bemittelt sind. Also diejenigen, die einen niedrigen IQ haben. Diejenigen, die vielleicht nur die Sonderschule besucht haben. Also lasst uns alle dazu streben, keine höheren Ämter zu übernehmen. Der Dümmste ist der Beste. Ja, ist das die biblische Botschaft? Nein, weit entfernt davon. Wir finden gerade im Gegensatz dazu, dass sehr häufig in der Bibel die Weisheit gelobt wird. Und Weisheit hat auch etwas mit Wissen und mit Verstand zu tun. Das bedeutet zwar nicht, dass deshalb nun derjenige, der Nobelpreisträger ist, Gott näher ist als der, der eben eine Sonderschule besucht hat. Aber es bedeutet, dass nicht pauschal derjenige, der in irgendeiner Weise dumm ist, vor Gott besser dasteht als einer, der klug ist. sondern hier steht ja auch nicht, dass derjenige, der geistig, also das vom Verstand her arm ist, sondern hier ist ja derjenige, der geistlich arm ist. Also die Bibel unterscheidet ja in verschiedenen Aspekten. Das rein Intellektuelle gehört in der Bibel zu dem Bereich des Seelischen. Also Gefühl, Intellekt gehört da zusammen. Dann gibt es das Körperliche und dann gibt es das Geistige. Und nach der Bibel ist der Mensch, der Gott nicht kennt, geistlich tot. Also das heißt, Gott hat das sozusagen eingebaut in den Menschen, aber das funktioniert nicht, dieses Empfangsteil Gott gegenüber. Dieses Leben, was Gott uns von dem ewigen Leben gegeben hat bei der Schöpfung als Menschen, das ist nicht ansprechbar, sondern erst, wenn wir uns dann Jesus gegenüber zuwenden, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ihm um Vergebung bitten, mit ihm ein neues Leben anfangen wollen, so wie es Nikodemus tut, als er dann eines Abends zu Jesus kommt und der ihm sagt, du musst von Neuem geboren werden, der das nicht versteht und dann Jesus ihn darauf bedeutet, ihm sagt, ja, du musst innerlich, dieses Geistliche, das muss erstmal in dir geboren werden, sonst bist du gar nicht Christ. Und das ist das, was hier gemeint ist dabei. Dieser geistliche Bereich, da müssen wir so sein, wie die anderen das in ihrer weltlichen, also der materiellen Armut verstanden haben. Sozusagen, wir müssen sehen, dass wir geistlich nichts bewirken können ohne Gott, dass wir vollkommen machtlos sind, dass wir es selbst nicht schaffen, dass wir eigentlich auch keine guten Menschen sind. Wir müssen eben diese geistliche Bankrotterklärung erst einmal ausfüllen, um dann Gott tatsächlich kennenlernen zu können. So steckt in dieser eigenen Hilflosigkeit, die Menschen eingestehen sollen, natürlich diese Unabhängigkeit vom Materiellen. Sozusagen, ich weiß, darauf baut sich mein Glück nicht auf. Das bedeutet, völlig sich auf Gott auszurichten, ihm zu verhaften, sich auf ihn hin auszurichten. Diejenigen, die diese Hilflosigkeit erkennen, die werden hier glücklich gepriesen. Und ihrer ist das Himmelreich. Und da denken wir sicherlich zum einen an die Bitte im Vater Unser, eben dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir wissen auch, dass das Wort Himmelreich, ich habe es gestern erwähnt, eben dieses Basilea Ton Uranon, also diese Himmelreich Gottes, dass das häufig im Matthäus-Evangelium vorkommt. Das bedeutet, wenn du vollkommen eingestehst, dass du vor Jesus eigentlich nichts bist, dass du auch nichts leisten kannst, eine total Bankrotterklärung machst, dann gehört dir das Himmelreich, weil dann kannst du dich erst Gott zuwenden. Dann kann Jesus erst all das ausfüllen bei dir. Wenn du nur so halbe versuchst zu machen, naja, so ein bisschen Jesus, ein bisschen ich, da wehrt sich dann ja beispielsweise Paulus auch im Galaterbrief. Und er sagt, das ist alles überflüssig. Entweder unter dem Gesetz gerettet und dann kannst du gleich das abschreiben, das geht nämlich nicht. Oder eben du verlässt dich nur auf die Gnade Gottes, aber dann kannst du deine eigenen Bemühungen erstmal fallen lassen. Dann musst du deine Maske vor Gott abnehmen, auch vor dir selbst und das eingestehen. Das ist hiermit eigentlich gemeint. Und derjenige, der das tut, dem wird das Himmelreich Gottes zugesprochen, denn der erfährt schon hier auf der Erde, wie Gott herrscht und wirkt durch uns, wie er in unserem Leben uns bereichert und weiterbringt. Das erfahren wir dadurch. Selig sind die, die Leid tragen, Vers 4, denn sie sollen getröstet werden. Das griechische Wort, was hier für Leid tragen gebraucht wird, ist eine Bezeichnung der stärksten möglichen Trauer. Das wird beispielsweise in der Septuaginta, in der griechischen Form des Alten Testaments, gebraucht, als beschrieben wird, wie Jakob um Josef trauert, als er dessen vermeintlichen Tod mitgeteilt bekommt. Also eine riesengroße Trauer. Ich bin ganz tief davon betroffen. Das ist damit gemeint. Also nicht eine kurzzeitige Verstimmung oder so etwas, sondern eine tiefe Trauer. Hier haben dann einige überlegt und sich die Frage gestellt, ja, was für eine Trauer ist da gemeint? Das heißt, jeder Christ, egal über was er traurig ist, nur wenn es ganz tief ist, der wird selig gepriesen. Dann haben einige Ausleger in der Vergangenheit immer wieder gedacht, das ist ja eigentlich schwierig. Wieso sollen die denn glücklich sein? Und dann hat man gesagt, nun, möglicherweise sind es diejenigen, die über der göttlichen Strafandrohung traurig sind. Sozusagen, ich merke jetzt, Gott verurteilt mich und die Menschen um mich herum und deshalb bin ich traurig. So wie vielleicht der Jona hätte traurig sein sollen, als er da über Ninive predigt und dann da wartet und jetzt sagt, wann kommt die große Show, wann wird die Stadt untergehen? Das passiert dann nicht. Stattdessen hätte er da lieber traurig sein sollen, sagen, oh, die armen Menschen, jetzt werden die sterben und so, dass das damit mehr gemeint ist. Das wäre möglich. Allerdings ist es ja so, dass wir in der Bibel nicht nur aufgefordert werden, über so etwas traurig zu sein, sondern da werden wir aufgefordert hinzugehen, die Menschen zur Umkehr zu führen. Also Traurigkeit alleine bringt da nicht weiter. Möglicherweise, und da haben andere darauf hingewiesen, ist es die Traurigkeit über unsere eigene Sünde. Und dafür ist es manchmal gut, wenn wir darüber weinen und wenn wir darüber auch mal sagen, also das ist schlimm und ich bereue das und ich will umkehren, das ist wirklich also eine traurige Angelegenheit, dass wir darüber traurig sind. Vielleicht auch das spielt dabei mit eine Rolle. Ich glaube aber, dass das nicht das Einzige ist, worum es geht, sondern ich denke, dass tatsächlich hier etwas dahinter steckt von dem generellen Leiden, in dem wir als Christen hineinkommen können, egal ob wir das theologisch begründen können, egal ob wir eine Erklärung dafür haben oder ob es uns vollkommen sinnlos zu treffen scheint. Denn das, was hier zugesprochen wird, ist: Vertraut auf Gott, denn wenn ihr hier leidet, ihr sollt getröstet werden, hier auf der Erde und spätestens einmal im Reich Gottes. Gott steht dahinter, er lässt euch nicht allein. Es gibt für Gott kein total sinnloses Leid, auch wenn wir den Sinn hier auf der Erde nicht unbedingt erkennen können. Wir sollten nicht uns abkrampfen, um irgendwie einen Sinn zu finden für etwas, was wir nicht erklären können. Aber dieses Vertrauen Gott gegenüber haben, weil wir wissen, Gott steht dahinter und er ist größer als alles Leid. So wird in Jesaja 12, Vers 1 oder Kapitel 49, Vers 13 auch der Messias genannt als der Tröster, also der uns Trost geben soll. Da merken wir, die Botschaft und das Kommen Jesu hat nicht nur mit Erlösung zu tun, sondern auch hiermit, dass wir Trost bekommen, da wo wir leiden. Und Leid ist ja schließlich hier auf der Erde nicht auf Gott zurückzuführen, sondern auf die Herrschaft des Teufels, der die Welt pervertiert hat, der sie heruntergezogen hat, der Menschen dadurch kaputt machen will und Gott dann verspricht, wenn mein Wille, so wie er jetzt im Himmel geschieht, auch auf Erden geschieht, im tausendjährigen Reich, in der Herrschaft bei Gott, dann wird es dieses Leid eben auch nicht mehr geben. Spätestens dann werden Menschen getröstet werden. Aber der Trost kann, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, ja manchmal auch schon früher einsetzen. Petrus, der im Gefängnis ist, Paulus, der im Gefängnis ist und dann singt, nicht? Wo er merkt, eigentlich äußerlich total miese Umgebung und Gott hat ihn schon getröstet in dieser Hinsicht. Nun, vielleicht an Ansätzen könnten wir auch sagen, mit dem Leid steckt etwas dabei drin, wie das arabische Sprichwort es sagt, lauter Sonnenschein macht das Land zur Wüste. Nun, meine Sonnenschein haben wir jetzt auch, Wüste gibt es noch nicht, aber wenn man jetzt in der Sahara irgendwo ist, nicht? Arabien, dann merkt man tatsächlich, da ist zu viel Sonne. Und damit will er sagen, naja, manchmal braucht man das Leid, um sich noch stärker über das freuen zu können, was Gott uns Große schenkt. Sagen wir mal, wenn ich jetzt 14 Tage gefastet habe, weil ich da wirklich nichts zu essen gehabt habe, und dann esse ich mal ein Stück Brot, jetzt plötzlich, dann merke ich, oh, das schmeckt ja ganz gut, bin mir besonders dankbar dafür. Da will er hinweisen, also sozusagen, wenn ihr jetzt leidet, denkt daran, das kann auch für euch selbst positive Auswirkungen haben. Oder selig, weil es den anderen Gelegenheit gibt, gehorsam zu sein. Sozusagen Schätze für den Himmel zu sammeln, da, wo sie sich um uns kümmern. Ich meine, wenn Jesus uns auffordert, wir sollen die Hungrigen speisen, wir sollen den Trauernden beistehen, wenn es gar keine Trauernden gibt und keine Hungrigen, ja, dann können wir auch selbst uns nicht dabei üben, so handeln, wie Jesus es tut. Darüber hinaus ist es so, dass wir dadurch anderen positiv vor Augen führen können, wie gut es ihnen geht. Oder, dass Gott Menschen heilt, wie wir sehen bei dem Blindgeborenen, wo dann die Jünger rätseln, was hat er denn getan? Und Jesus dann einfach nur sagt, ja, der ist blind gewesen, damit die großen Taten Gottes an ihm verherrlicht werden. Dann merken wir, der leidet. Und eigentlich könnte Jesus jetzt sagen, freu dich darüber, denn du bist ein Werkzeug Gottes in diesem Moment für die anderen, auch wenn es dir selbst schlecht geht. Wir in unserer egoistischen Welt denken natürlich in erster Linie nur an uns, das ist da für uns ein Problem. Wenn es dem anderen gut geht, was hilft mir denn das? Nicht? Also, aber da merken wir, Gottes Maßstäbe, Gottes Denken ist total anders. Es bedeutet auch, selig ist sicherlich wer über das Leid der Welt, wer sich das nahe kommen lässt, wer nicht nur zur tagtäglichen Vergnügung übergeht, sondern wer Mitleid hat, die auch Praxis wird. Wie ein von Bodelschwing hier in der Nähe, der die Bethelschen Anstalten gegründet hat. Oder ein Johann Hinrich Wiechern, der in Hamburg das Fraue Haus gegründet hat, um dann Menschen zu helfen aus dieser Betrübnis heraus. Selig, wer über die eigene Sünde betrübt ist und dann umkehrt, wer darüber erschreckt ist, sicherlich auch da. Wir könnten sagen, so wie Psalm 51, Vers 19 es sagt, Gott wird ein geängstigtes und zerschlagenes Herz niemals verachten. Also hier eben, dass wenn wir jetzt niedergedrückt sind, wenn wir merken, eben in welcher Stellung wir sind, dann wird Gott uns auch ansehen. Ein wichtiger Aspekt nebenher ist auch noch, selig ist der, sind diejenigen, die Leid tragen. Also, dass hier deutlich darauf ausgerichtet wird, wir sollen nicht versuchen, dem Leid unbedingt um jeden Preis zu entfliehen, sondern dass wir manchmal gerade dadurch, dass wir das Leid ertragen, weiter im Glauben kommen, dass wir Jesu Hilfe und Zuspruch im Tragen des Leidens erfahren und dadurch selig werden. Sozusagen merken, selig heißt ja nicht errettet werden, sondern glücklich sind, also die Nähe Gottes erfahren. Also dass wir dadurch, wenn wir im Leiden sind und es ertragen, für andere Menschen und für uns selbst Kontinuität erleben. Also wir lesen ja, dass eben im Neuen Testament häufig erwähnt wird, eben das Ausharren bewirkt Geduld und die Geduld bewirkt das Langmut und so weiter und so weiter. Das heißt, eben wenn wir jetzt geduldig unter dem Leid sind, nicht uns das freiwillig suchen, sondern das, was wir jetzt von Gott bekommen haben, dann in dieser Phase, nicht wenn wir jetzt immer damit hadern, dann eben nicht, sondern wenn wir das tragen, wie hier steht. Dann kommen wir zum Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das Wort, was hier wie sanftmütig steht, ist eng verwandt mit dem Wort, was wir auch übersetzen, das demütig. Die Demütigen, die Sanftmütigen. Manchmal wurden diese Begriffe zur Zeit des Neuen Testaments auch bezeichnet für denjenigen, der elend ist. Demut wurde in der griechischen Welt als Zeichen der Götter gewertet, als Eigenschaft der Götter, als ein Schutz vor Übermut und Hybris, also vor Selbstüberschätzung. Die Menschen durften nach außen hin durchaus machtlos erscheinen, diejenigen, die demütig sind. Aber eben eine wirkliche Vollmacht kommt von innen heraus. Das Wort Sanftmut, Pratotes, was dahinter steckt, von dem hatte Aristoteles, der griechische Philosoph, einmal gesagt, dass es ein Zwischending zwischen zwei Extremen sei, nämlich zwischen Jähzorn und Gefühlskälte, beziehungsweise Anteilsnahmslosigkeit. Da sagt er, Sanftmut ist dazwischen. Das heißt, der nimmt an dem anderen Anteil, aber der überbordet nicht mit seinem Zorn und Jähzorn, was weiß ich, und reißt die anderen mit. Der ist aber auch nicht so, naja, die anderen ärgern mich nicht, mir ganz egal, kümmert mich alles gar nicht, sondern dazwischen. Ich nehme Anteil, ich trage etwas mit dem anderen, ich versuche den anderen zu begleiten dabei, dass das dazwischen steht. Nicht ein Zorn, der in erster Linie das eigene Gekränktsein, die Eigensucht, das eigene Unrecht, was einem zugefügt ist, sieht, sondern eben auf den anderen schaut. In der griechischen Umwelt hat man dieses Wort in dreierlei Hinsicht benutzt. Zum einen für ein gezähmtes Tier. Es bedeutet sozusagen das Tier, das den Zügeln gehorcht. Wenn wir es übersetzen würden, jetzt für den Menschen, der Mensch hat ja keine Zügel direkt, aber da könnten wir dann übersetzen, naja, selig derjenige, der seine Triebe, Regungen, Leidenschaften und so weiter beherrscht. Also der nicht nur einfach sich wild durchgehen lässt, wie das Pferd ohne Zaumzeug, einfach irgendwohin gerade rennt, wie der Instinkt es führt, sondern der unter einer gewissen Kontrolle steht. Wir könnten sagen, hier unter der Kontrolle Gottes, wenn Gott die Zügel unseres Lebens in der Hand hat, derjenige wird selig gepriesen, denn der ist sanftmütig, der nicht nur sich selbst im Mittelpunkt hat. Und da merken wir, verstehen wir das vielleicht schon mehr als dieses Wort sanftmütig, was für uns manchmal einfach so anhört wie, naja, derjenige, der kuscht immer, nicht, der ist ruhig, der sagt nichts, der macht nichts und mit dem kann man tun, was man will und der lässt sich immer manipulieren und Mobbing lässt er, macht er auch es an sich machen lassen und so, kein Problem. Aber das ist gar nicht gemeint hier damit, sondern da merken wir, das ist ein ganz anderer Aspekt. Derjenige, der sich bewusst Gott unterordnet, sich führen lässt dabei, aber nicht von irgendjemandem. Sanftmut bedeutet auch der Gegensatz zu Hochmut. Hochmut kommt vor dem Fall, lesen wir ja, nicht? Eine echte Bescheidenheit, kein Stolz zu haben. Ein Lehrer der damaligen Zeit, ein römischer Lehrer, Quintilian, der hat in dieser Zeit gesagt, wenn sie nicht überzeugt wären, schon alles zu wissen, wären sie zweifellos gute Schüler. Und damit will er den Gegensatz beschreiben zu jemand, der sanftmütig ist. Also jemand, der sich einbildet, ich bin sowieso schon perfekt, ich weiß ja sowieso schon alles, nicht? Das ist das Gegensatz dann in zweiter Hinsicht. Also erstens das gezähmte Tier, zweitens der Gegensatz zu Hochmut. Also hier eben das, was wir auch dann als Demut bezeichnen würden, Liebe. Ich habe das ja selbst nicht verdient. Ich bin mir gewiss, dass das einfach nur so gratis, umsonst von Gott bekommt. Und es trägt auch noch etwas mit drin, derjenige, der wohl überlegt handelt, so wie ein anderes Sprichwort der damaligen Zeit sagt, wer sich beherrscht, ist besser als jemand, der eine Stadt gewinnt. Also hier auch noch etwas in diese Richtung hinein, sanftmütig zu sein. Was ist nun bei denjenigen, was ist mit denen passiert? Die werden das Erdreich besitzen. Jetzt können wir rätseln, was bedeutet das? Nun, zum einen können wir sicherlich sagen, derjenige, der seine eigenen Grenzen kennt, derjenige, der sich von Gott bestimmen lässt, der wird tatsächlich auch vielfach rein hier auf der Welt irdisch von Gott gesegnet. Das muss nicht materiell sein, kann aber auch materiell sein. So wie im Alten Testament. Abraham, David, Salomo und andere Personen mehr materiell von Gott gesegnet werden. Also hier das Erdreich besitzen. Es könnte sich auch darauf beziehen, dass sozusagen derjenige, der seine eigenen Grenzen einsieht, dass der von Gott an höhere Stellen eingesetzt wird. Wie wir das ja auch als Kriterien für Ältestenschaft und Diakonenamt sehen. Sozusagen derjenige, der sich da bewährt, der seine eigenen Grenzen sieht, der da sanftmütig ist, den setzt Gott auch an höhere Stellen in Verantwortung in der Welt. Deshalb das Erdreich besitzen. Im Alten Testament wurde diese Aussage, das Erdreich oder das Land besitzen, in erster Linie auf das Land Israel angewandt. Wir haben verschiedene Stellen im Alten Testament, die das belegen. 1. Mose 17, Vers 8 beispielsweise. Und wenn wir diese Parallele ziehen, dann müssen wir sagen, dann geht es hier um das verheißene Land, was Gott uns verheißt. Und das wäre tatsächlich erst vollkommen erfüllt in der Zukunft. Denn wir wissen ja, dass das Reich Gottes hier einmal in der Zukunft aufgerichtet wird, dass wir dann als diejenigen, die mit Jesus Christus leben, mit ihm herrschen werden, auch auf der Erde. Und dass das bedeutet, also hier, dann werden wir diese besondere Stellung innehaben, wenn wir hier auf der Erde gelernt haben, eben diese Sanftmut zu üben. Das wäre also auch hier etwas, was sicherlich mit darin steckt. Allerdings wissen wir auch, dass das Reich Gottes ja hier auf der Erde schon angefangen hat. Siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das beginnt da, wo wir uns Jesus ausliefern. Dann leben wir schon sozusagen als Fremdlinge hier auf der Erde, als Bürger des Himmelreiches, was uns schon gehört. Also hier eine Zusage, euch gehört das schon, auch wenn ihr hier in der Fremde lebt. Also wie als Botschafter, Jesus, Paulus sagt das, ihr seid Botschafter an Christi Stadt oder zu den Philippern, schreibt er eben, nicht? Also ihr, euer Bürgerrecht ist im Himmel und nicht auf Erden, also nicht in Philippi, einer römischen Provinzstadt. Also das steckt sicherlich damit drin. Es beginnt hier schon auf der Erde und wird fortgeführt, einmal im Reich Gottes in der Ewigkeit. Selig sind die, da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Hier ist nicht nur der Appetit mit gemeint, der euch vielleicht langsam überkommt, wenn es gegen 12 Uhr geht, sondern hier ist wirklicher Durst und Hunger mit gemeint, dem es damals in Israel durchaus gab. Jemand, der nichts zu essen gehabt hat und dann durch die Wüste wandert, nicht nur bei diesen Temperaturen, sondern lebt nochmal 10 oder 15 Grad dazu, dann geht ihr durch die Wüste und dann geht euch das Trinken aus und dann wirklich, also das, ich muss unbedingt, um überleben zu können, muss ich jetzt etwas zu trinken haben. Dieses Gefühl steckt dahinter. Also hier der Durst dahinter. Das ist also das, was mit gemeint ist. Da gab es ja auch nicht an jeder Ecke einen Wasserhahn oder einen Kiosk, in dem man etwas kaufen konnte. Und hier also so, der sich so stark nach der Gerechtigkeit sehen, wie jemand, der unter total starkem Durst und Hunger leidet. Sozusagen, dass wir erkennen, wie schlecht die Welt um uns herum ist und uns danach sehen, Gottes Gerechtigkeit muss zum Durchbruch kommen. Wiederum auch das Gebet im Vaterunser, ja. Eben dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ich sehne mich nach der Gerechtigkeit, nicht nur nach einem bisschen der Gerechtigkeit dabei. Denn hier, also normalerweise wird das Wort Dativ im Griechischen mit einem, Hungern und Dürsten mit einem Dativ verbunden. Hier wird es mit einem Akkusativ verbunden. Und das bedeutet, der sich nach der Gesamtheit der Gerechtigkeit sehnt, nicht nach einem kleinen bisschen, sondern der in seinem tiefen Herzen sagt, das muss vollkommen zum Durchbruch kommen. Und dass das im Herzen eines jeden Menschen vorhanden ist, das merken wir ja. Selbst bei Ungläubigen um uns herum, dann ist es so, dann sagen die ja, also mein Nachbar, der ist aber ungerecht oder ich bin aber ungerecht behandelt worden. Da merkt man selbst bei gottlosen Menschen, diese tiefe Sehnsucht, eigentlich sollte es Gerechtigkeit auf der Welt geben, aber sie gibt es nicht. Und das sollten wir als Christen noch viel mehr spüren. Und nicht nur nach Gerechtigkeit, die wir uns selbst zimmern, sondern nach Gerechtigkeit, die, wo Gott Maßstäbe setzt, wie wir uns verhalten sollen und was wir tun sollen. Danach sollen wir uns sehen. Wir sollen uns nicht nach unseren kleinen Tugenden klammern, sondern eben nach dieser großen Gerechtigkeit Gottes ausrichten. Und da sind wir schon selig, werden wir gepriesen, wenn wir uns nur danach sehnen, schon gar nicht, wenn wir es durchsetzen können. Denn da wissen wir, vollkommen durchsetzen wird es ja erst Gott tun, wenn er kommt. So wie David gelobt wird, weil er plant, den Tempel zu bauen. 1. Könige 8, Vers 18. Er tut es gar nicht. Aber weil er die tiefe Sehnsucht hat und sagt, ich will auch dem Herrn ein Haus bauen. Deshalb wird er von Gott gelobt. Und so ähnlich hier auch. Wir sehen uns so tief innerlich danach und selbst wenn wir es nicht immer schaffen, das durchzusetzen, dann ist das schon etwas, wonach wir streben sollen, was Vorbild sein soll. Aber wie gesagt, kein bisschen Gerechtigkeit, ein bisschen mehr Gerechtigkeit, sondern wir sollten uns danach sehen, nach Gottes Gerechtigkeit. Zu sagen, wirklich erkennen erst einmal, dass die Welt um uns herum wirklich mies ist. Nicht uns damit irgendwie noch zu arrangieren und sagen, naja, wir in Deutschland haben es ja noch ganz gut und die Leute dann meinetwegen da in Nigeria oder was weiß ich, die sind ja arm dran, nicht? Sondern auch in Deutschland, alles ist voller Ungerechtigkeit. Lass uns nur die Augen aufmachen, wie die Leute einander verletzen, fertig machen, wie sie betrogen werden, belogen werden, wie sie leiden darunter und darunter leiden, sich dann wirklich zu sehen, oh Herr Jesus, komm bald, mach dem ein Ende, richte dein Reich auf, richte deine Gerechtigkeit auf Erden auf, nach der sich die Menschen richten sollen. Ja, denjenigen wird zugesagt, dass sie einmal satt werden, das Bild von satt werden nimmt Jesus natürlich auch auf. Im selben Buch, also in Matthäus 22, Vers 1 folgende, wird es hingewiesen auf das himmlische Festmahl, also wo wir eingeladen werden, wo wir zu essen und zu trinken bekommen. Das ist sicherlich bildlich gemeint, aber das, wo wir hier merken, dieser Hunger, dass du die Gerechtigkeit haben willst, das wird alles erfüllt werden, denn umso mehr du mit Jesus lebst, umso mehr wirst du diese Gerechtigkeit in deinem eigenen Leben erfahren und in der vollkommenen Fülle wirst du sie in der Ewigkeit erfahren. Wir merken hier einmal mehr, die Seligpreisungen sind ausgerichtet auf dem, du bist schon jetzt dabei, erkenn das, wenn du diesen Maßstäben entsprichst, aber in der vollkommenen Fülle wird es sich in der Zukunft bei dir erzeigen. Dann selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit hat hier zu tun mit denjenigen, also wir finden das ähnlich auch im Jakobus 2, Vers 13. Wir finden das ja auch beim Schalksknecht, wo gesagt wird, dem wird vergeben, jetzt soll der auch vergeben. Vater unser, vergib uns unsere Schuld, so auch wir vergeben, oder wenn wir auch wir vergeben, unseren Schuldigern. Direkt im Anschluss steht dann nochmal, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben und solche Sachen. Da merken wir, das hängt alles mit Barmherzigkeit zusammen. Für Jesus eine wichtige Sache. Nicht, dass ihr einfach bloß das, die Vergebung Jesu für euch konsumiert und behaltet als egoistischen Schatz, sondern davon weitergebt. Das ist damit gemeint. Also selig sind die Barmherzigen, das heißt nicht nur die, die sich jetzt danach sehen, sondern die wirklich barmherzig sind. Weil Barmherzigkeit können wir hier schon üben. Das hängt nicht daran, dass die ganze Welt das tut, sondern dass wir das tun. Und deshalb werden wir hier dazu aufgefordert. Barmherzigkeit, Elemon, griechisches Wort, oder das hebräische Wort Chesed, meint so viel wie Mitleid mit jemandem haben, aber noch mehr als einfach nur, es ist so viel wie Sympathie, könnten wir sagen, aber Sympathie im eigentlichen Sinn. Pathen heißt Leiden und Sym heißt Mitleiden, aber das bedeutet, ich identifiziere mich ganz stark mit dieser Person. Heute wird das manchmal in der Psychologie gebraucht, dann spricht man von Empathie. Also nicht, ich fühle ganz eng mit dem anderen mit. Ich gehe sozusagen in seinen Schuhen. Ich kann mich mit ihm identifizieren und bin deshalb auch bereit, ihn zu verstehen, ihm dann zu helfen, ihn weiterzubringen, direkt auch zu Gott zu beten, ganz innerlich und ernsthaft, weil es nicht nur eine kleine Nebensache ist. Diese echte Barmherzigkeit ist damit gemeint. Keine allgemeine Toleranz, sozusagen, das kann ja jeder machen, was er will. Und da ist Jesus natürlich viel ein Vorbild geworden, denn deshalb ist Gott ja Mensch geworden, damit er diese Sympathie wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes mitbekommen kann, wie der Hebräerbrief das auch sagt, dass eben Jesus, dass Gott Mensch wurde, gelitten hat, wie Menschen leiden, Hunger empfunden hat, versucht worden ist, alles wie Menschen, nur eben ohne Sünde, und deshalb kann er uns verstehen, er weiß, wie es uns geht, und das ist damit gemeint, dann Barmherzigkeit. Das heißt, nicht alles zu entschuldigen, aber dem erstmal nachzugehen, nicht in einer kalten, oberflächlichen Gerechtigkeit sich zu, Buchstabengerechtigkeit sich zu, also da das stehen zu lassen. Die werden Gott schauen, die werden Barmherzigkeit erlangen, jetzt selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also dieses Gott schauen finden wir beispielsweise im Psalm 24, Vers 3, die Forderung nach den reinen Herzen auch im 1. Timotheus 1, Vers 5 oder 2. Timotheus 2, Vers 22. Reines Herz meint hier im Gegensatz zu den kultischen Vorschriften der Pharisäer. Nach denen bist du rein, wenn du keine unreinen Fleisch gegessen hast. Also hast du gestern Schweinefleisch gegessen, ich weiß nicht, was das war, was wir da gegessen haben, aber wenn das Schweinefleisch war, dann bist du unrein, dann ist ganz egal, was da passiert. Hier wird gesagt, dein Herz muss rein sein. So wie Paulus dann auch sagt, am Herz musst du beschnitten sein, nicht am Fleisch, das bringt nichts. Und deshalb hier das Herz rein. Rein bedeutet, das ist Wort Kataros, das bedeutet so viel wie sauber, wie reines Getreide, wie unvermischte Milch. Jetzt kann man nicht sagen, naja, also ich nehme Jesus mal ein bisschen mit rein in mein Leben, dann bist du nicht rein. Kein reines Herz, sondern nur wenn es ganz reine Milch, reiner Wein oder so ist, nicht vermischt, dann ist es rein. Und das bedeutet auch hier sozusagen ganz bei Jesus zu sein, nicht halbe Sachen zu machen, das bedeutet reines Herz. Also reines Herz ist nicht irgendwas Anonymes, Unfassbares, sondern das meint jemand, der ganz bereit ist, sich Jesus innerlich hinzugeben und davon bestimmen zu lassen. Das auf Gott ausgerichtete Herz, wie wir es auch in Kapitel 6, Vers 22 oder in Römer 12, Vers 8 finden, das beinhaltet unsere Beziehung zu unserer Frau, zu unserem Mann, zum Geld, zum Wort Gottes, zu der Politik, zu unserer Umgebung, zu all dem, zu unseren Kindern natürlich auch. Das ist damit gemeint. Da müssen wir auch unsere Motive überprüfen, sind die rein? Und da merken wir, das ist manchmal so, für den einen trifft das schon nicht mehr zu, für den anderen ja. Die Leute tun dieselbe Sache, aber für den einen ist es nicht mit reinem Herzen. Meinetwegen, ich halte eine Predigt und ich halte sie in erster Linie für mich. Nicht? Also so, dass ich jetzt zeigen kann, wie toll ich das machen kann oder so. Oder meinetwegen, ihr helft dann irgendjemandem und dann wollt ihr hinterher, dass er euch besonders viel Dank sagt. Natürlich noch vor allen möglichst, damit alle sehen. Möglichst mit, noch mit Fotokamera, nicht in der Zeitung, klick, 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 damit das überall drin steht. Und dann steht eben, Eduard Meyer hat dem so und so geholfen. Dann merken wir, da sind die Motive ganz offensichtlich nicht rein. Das ist nicht mit reinem Herzen. Die Tat ist gut. Aber das Motiv ist nicht rein, das ist dann eigentlich auch mit unreinem Herzen. Und da stehen wir natürlich ständig in Gefahr. Dann haben wir, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also sie werden Gott schauen. Wir sehen dann ja, es erfüllt sich immer wieder weiter dabei. Zum einen liegt es darin, wenn Gott ganz in unserem Herzen lebt, wenn wir rein sind, dann schauen wir ihn auch durch das, was wir tun, ganz klar. Durch das, was er in unserem Leben verwirklicht. Dann erleben wir Gebetserhörungen mit Gott, schauen Gott dadurch auch in seinem Charakter, wie er ist, wenn wir eben mit reinem Herzen handeln, wenn wir nicht da sozusagen das Ganze verblenden, davor stehen, und wir werden ihn natürlich wiederum, das ist die zweite Erfüllung in der Ewigkeit, von Auge zu Auge gegenüberstehen. Selig sind die Friedfertigen, hier werde ich nur, oder die, die Frieden schaffen, ganz kurz etwas sagen. In der Kirchengeschichte hat man gesagt, da sind die mit gemeint, die Frieden mit sich selbst haben. Oder diejenigen, die zwischenmenschliche Frieden schaffen. Ich glaube, hier ist tatsächlich ein umfassender Friede mit gemeint. Das hebräische Wort ist Shalom. Und Shalom ist der Gruß, mit dem sich die Juden bis heute begrüßen. Das ist der Friede, den nur Gott geben kann. Der Friede, der einmal in der Herrlichkeit Gottes sein wird, wo uns alle Bedürfnisse erfüllt sind. Das ist der Friede, der angestrebt wird. Also hier sind nicht diejenigen gemeint, die sich halt weniger streiten, die etwas phlegmatisch in ihrem Charakter sind und sich deshalb gar nicht zum Streiten hinreißen lassen. Das hat nichts mit dem Frieden zu tun, der hier gemeint ist. Sondern hier ist diejenigen, die bereit sind, in ihrer Umgebung etwas von dem Frieden Gottes hier schon in der Erde zu verwirklichen und zu stiften. Auch nicht diejenigen, die sich nur nicht mit anderen streiten, sondern wir sollen das ja weitergeben, wir sollen Friedensstifter sein, steckt da mit drin. Die werden selig gepriesen. Da sind wir herausgefordert. Wie ist das in der Gemeinde? Tragen wir dazu bei, dass das Ganze noch ein bisschen schäumt, um mal zu sehen, wenn die sich richtig in die Haare bekommen, das wird ja spannend, nicht, dazu zu schauen. Oder ist es dabei, dass wir dann auch mal bereit sind, uns zurückzustellen, unsere Interessen, unsere Wünsche zurückzustellen, wenn es im Streit darum geht, welche Farbe der Teppich haben soll. Ich meine, das muss unbedingt rot sein. Dass ich dann sage, also, der Friede Gottes ist wichtig. Und dann nicht unbedingt um der Wahrheit willen preiszugeben, aber mich selbst zurückzunehmen dabei. Diesen Frieden Gottes bieten und geben, weitergeben zu können. Die werden Kinder Gottes heißen. Wir sehen auch nicht, alle sind Kinder Gottes, sondern sie sind hier Kinder Gottes, weil Gott eben jemand ist, der diesen Frieden gibt. Und wenn wir diesen Frieden auch geben, dann gehören wir zu ihm. Dann sind wir seine Kinder hier auf der Erde und schon in der und dann in der Ewigkeit. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Hier der Abschluss, was Jesus ja auch an vielen Stellen immer wieder sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie verfolgen. Das heißt, es soll nicht in erster Linie sein, dass wir stromlinienförmig durch die Welt hindurch schwimmen, sondern wenn die Leute tatsächlich gegen uns sind, aber um des Glaubens willen, dann können wir sagen, hier, wir leiden um Jesu willen, wir können dabei auch glücklich sein, wir wissen, wir identifizieren uns hier mit Jesus, aber wie gesagt, ganz deutlich wird gesagt, nicht wegen unseren Eigenarten. Denn vielfach sind die Leute sauer auf uns am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, weil wir so komisch sind. Weil wir vielleicht morgens um 5 Uhr den Rasen mähen, weil wir meinen, morgen schon hat Gold im Mund und der andere, der will sich gerade ausruhen und dann sagt er hinterher, also dann sagen wir, naja, Gott will ja, dass wir arbeiten, fleißig sind wie die Bienen und was weiß ich, wie die Ameisen, das hat dann nichts damit zu tun. Oder sagen wir, weil wir den Glauben so ausdrücken, dass ihn kein Mensch verstehen kann. So ungefähr nach dem Motto, komm unter das Kreuz und das Blut des Lammes wäscht dich rein von aller Sünde. Und ein normaler Mensch um uns herum, der sagt erstmal, welches Kreuz meinst du denn hier überhaupt? Meinst du das Kirchturmkreuz oder müssen wir hier gerade ein Kreuz schlagen oder so etwas? Und das Blut des Lammes, wie grausam, bist du ein Tierquäler, willst du jetzt ein Lamm schlachten? Und wenn ich mich mit Blut bespritze, was ist denn dann los? Dann bin ich doch vollkommen schmutzig, wieso bin ich dann rein? Ne? Versteht ja kein Mensch. Und wenn ich dann so zu jemandem spreche und der hinterher sagt, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, dann lehnt er nicht Jesus ab, sondern dann lehnt er einfach unsere ungeschickte Art und Weise ab, das weiterzugeben. Also hier sind die gemeint, die wirklich leiden um Jesu willen, nicht um unserer Eigenarten willen. Und denen wird gesagt, dass sie das Himmelreich Gottes bekommen. Wir können sagen, insgesamt wird uns hier ein Maßstab geboten, von dem wir wissen, das ist der Charakter Gottes, der beschrieben wird. Und umso mehr wir bereit sind, uns vom Charakter Gottes prägen und erfüllen zu lassen, umso näher kommen wir hier schon auf der Erde Gott und seinem Reich, umso mehr erleben wir ihn auch im Alltag und umso stärker können wir uns ausrichten auf das, was für uns einmal in der Herrlichkeit bevorsteht. Ein Leben nach dem Maßstab Gottes wird hier eben in den Seligpreisungen erwähnt und das ist das, was eben später gesagt wird, dann seid ihr Salz in der Welt und dann seid ihr Licht in der Welt. Das sind ja die Verse 13 und 14. Wenn ihr diesen Maßstäben entsprecht, denn die kommen ja direkt danach, das ist also nicht irgendwas, Salz sind wir nicht irgendwie, weil wir gerade Christen sind, sondern nur, wenn wir so leben, wie es hier drin steht. Denn dann fallen wir auch auf, weil wir nach Maßstäben leben, die für die Welt total verrückt, total gesponnen sind. Aber wir merken, Gott wird sich auf unsere Seite stellen dabei und wir werden glücklich sein können, trotz vieler dieser Punkte, die genannt sind und zum Teil auch gerade wegen diesen Punkten, weil wir eine andere Art von Glück erfahren können und von Zufriedenheit und Erfüllung erfahren können, als Menschen um uns herum, die häufig ständig auf der Sehnsucht und Suche danach sind. Wir wollen hier mit einem Gebet abschließen und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du so uns ganz deutlich deine Maßstäbe vor Augen malst, auch wenn wir uns manchmal erschrecken und wenn wir merken, dass wir denen gar nicht oder kaum oder teilweise nur entsprechen können. Herr Jesus, führe du uns durch deinen Heiligen Geist und durch deine Gegenwart, dass wir immer weiter vorankommen können und dass wir diese Verheißungen, die du hier gibst, immer mehr in unserem Leben erfahren können. Wir wollen gerne deine Kinder sein, wir wollen das Erdreich besitzen, wir wollen getröstet werden, wir wollen Barmherzigkeit erfahren, wir wollen all das und helf du uns dabei so zu leben. Mach du uns aufmerksam in unserem Leben, da wo wir nur uns selbst leben, wie wir eigentlich von deinem Maßstab aus leben sollten. Gib du uns die Kraft, konkret zu handeln, den Mut dazu, den Maßstäben unserer Welt entgegengesetzt zu leben, zu denken und zu handeln. Herr Jesus, vielen Dank, dass du das tun willst. Vielen Dank, dass wir uns nicht alleine abkrampfen müssen, sondern dass du uns dabei begleitest und führst, uns die Kraft dafür gibst. Amen.